Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans.
Ich bin Thomas.
Thomas hat den Mund voll, weil wir sind heute beim Jahresrückblick 2013 mit Glühwein, Stollen und Highlights, oder?
Ja, ja.
Okay, wir sind auch live. Ein paar Leute sind im Chat. Wie viele sind es denn? Na, im Moment sind wir zu dritt. Das heißt, nee, ich bin drin, Marc ist drin und ein Gast noch. Okay.
Servus miteinander.
Ansonsten zuhören erlaubt. So. Genau, wir haben ein Jahr hinter uns seit dem letzten Jahresrückblick. Na, Thomas?
Ja, schön gesagt.
Und da kam dann eben völlig überraschend der Zeitpunkt, dass wir wieder einen machen müssen. So, der ist jetzt. Ich fülle mir jetzt die Tasse mit Glühwein. Du auch, sehe ich.
Ja, wir haben die gleichen Kannen. Weil schlecht. Optisch attraktiv wohl, aber funktional mit einer massiven Schwäche. Nämlich eine Bodenthermoskanne, die einen Deckel hat zum Abschrauben, der gleichzeitig Becher ist, aber hat dann keinen Deckel.
Ach so, du meinst, er ist echt als Becher gedacht?
Ja, natürlich. Aha. Aber es ist eine Schnapsidee.
Weil während man trinkt, dann der Rest des Getränks kalt wird.
Ja.
Total albern.
Ja, gab es noch für, als ich noch ein Auto hatte und zu diesem Zeitpunkt auch einen viel saufenden VW-Bus T3 Rennbenziner, musste ich so viel tanken, dass ich dann mit Tankprämien überhäuft wurde. Daher kommen die. Deine auch.
Ja, vielen Dank nochmal. So. Okay, bei mir gibt es Kölner Glühwein, also Glühwein vom Weihnachtsmarkt der Kölner Altstadt, der allerdings in Baden-Württemberg abgefüllt ist.
Mhm.
In Kapellen-Drussweiler kennst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee.
So, und dazu esse ich Original Balsen Christstollen Classic Butter. Gestern habe ich noch einen probiert, der Bratapfel-Variante war. Der war nicht gut. Drum habe ich den heute wieder weg.
Also ich finde ja Bratapfel super, so als Bratapfel.
Mhm. Ja, ja, eben. Das sollte man auch so lassen.
Mein Stollen. Der kommt vom Bäcker nebenan. Hat verdammt viel Geld gekostet. Ich glaube aber, dass es trotzdem eine Backmischung von der Beko ist. Das macht aber nichts. Er ist sehr lecker und sehr schwer. 290 Gramm werde ich essen davon. Mhm. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Den Glühwein habe ich heute Morgen selbst gemacht. Aus einem Bio-Suelo, spanischer Wein halt, so ein roter, der aber nicht empfehlenswert ist, aber ich dachte mir, für den Glühwein, da taugt er. Holundersaft, halt Orangen, Limetten und so. Ich glaube aber, ich habe den Zucker vergessen. Er ist trotzdem gut.
Er ist viel gesünder.
Ja, wird ja überbewertet. Apropos gesund, zuvor haben wir Marc, falls du noch dabei bist, Gibt es ein schöneres Wort für Smoothie? Ich finde Smoothie ein ganz blödes Wort und hört sich so nach Shishi-Mädels an. Und also irgendwie mag ich es nicht, schmeckt aber gut. Und wir haben nämlich einen prima Salat entdeckt, der in Deutsch Kuba-Spinat heißt. Mhm. Polystein oder Poly-Dingsbums. Im Englischen mit Spring Beauty ist etwas besser klingt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Smoothie gemacht hast.
Das gilt jetzt mir.
Ja, Hans. Mhm. Und weil das schmeckt auch mit Salat lecker. Also Feldsalat, Gurke und lauter so ein Kram rein, also dass er ordentlich grün wird.
Du spinnst.
Bitte?
Du spinnst. Ich glaube, wir sollten jetzt Jahresrückblick machen.
Das ja, geht ja nicht. Aber den gab es zuvor, weil das war der quasi gesunde Einstieg, um jetzt hier mit Glühweinplörre und kräftigendem Christstollen weiterzumachen.
Okay. Also, Marc sagt, er kennt kein anderes Wort. Wir heißen auch noch herzlich die Leser des Spoke Magazine, der Velobis und des Electrive Newsletters willkommen, die möglicherweise live oder dann in der Aufnahme zuhören.
Mhm. Wann haben wir ein Electrive entdeckt? Dieses Jahr?
Ich habe es dieses Jahr zur Eurobike entdeckt. Du hast es mir gesagt.
Ja, dann war es dieses Jahr. Habe ich vergessen, hätte man reinschreiben können. Eine schöne Entdeckung.
Ja, dann haben wir es hiermit gesagt, oder?
Genau.
Also,
Er kommt ja jeden Morgen um 8. Kann man mal reingucken. Tolle Sache.
Das ist, ich schreibe es mal auf.
Auch wenn der Name nicht griffig ist. Aber das sind Kleinigkeiten.
Möglicherweise sprechen wir es sogar falsch aus. Also, das zeigt ja auch, dass das E-Mail irgendwie immer nicht tot zu kriegen ist, obwohl schon viele Leute das sich wünschen oder versprochen haben. Ich finde es auch noch gut. So, dann fangen wir mal an, oder? Mit unserem Rückblick.
Ja.
Vielleicht bei der Technik. Ach so, eine Sache noch, falls jemand begierig darauf wartet. Wir haben auch noch Meldungen von Hörern oder Leuten, die wir gefragt haben bekommen, die uns per Text oder auch Audioaufnahmen ihren Rückblick gegeben haben. Und die spielen wir zwischendurch dann rein.
Mhm.
So. Womit fangen wir denn an?
Von uns gibt es ja kein Newsletter. Ne?
Nee. Wozu?
Keine Ahnung.
Wir machen eine Brand Extension irgendwann. Also jetzt erstmal.
Brauchen wir aber auch jemanden, der uns hilft.
Okay. So. Womit fangen wir denn an? Mit deiner Revolution, die du ganz oben hingeschrieben hast?
Ach so, ja, weil das noch so frisch ist.
Ja, nehmen wir doch die, oder?
Können wir machen. Da geht es um Technik. Ein kleines Steckenpferd von mir, die Technik.
Ja, von uns, glaube ich, oder?
Ja, aber auf jeden Fall. Jeder hat ja... Naja, oder die allermeisten haben mittlerweile ja schon vom 3D-Drucken gehört, der ein oder andere.
Da habe ich eine Anmerkung, da kommen wir dann auch später noch detailliert zu. Oder wir ziehen das gleich vor, das ist ja so ein Technikthema, dann kommen wir da noch auf das, genau, hast du ja gesehen, ne? Haben wir als Thema drin.
Ja, aber habe ich jetzt schon wieder nicht gesehen, weil ich in dem Dokument da rumblätter und jetzt kommt da und ich glaube, das kommt beim selber machen.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Nee, also dann nur, dass wir das dann in dem Fall entweder jetzt gleich erklären oder dann später. Nur, dass du es noch weißt, ne? Okay, weiter geht's.
Also ich mache jetzt einfach da mal ein bisschen weiter. Nämlich, also wir kommen da auch später noch genauer drauf zurück. Auf jeden Fall ist es so, dass 3D-Drucken aus verschiedensten Materialien geht mittlerweile. Und angefangen hat es mit Kunststoffen. Und ich will auch nicht ins Detail gehen. Mit Kunststoffen, um Sachen zu simulieren und mal zu gucken, wie sieht es denn aus. Dann kamen langsam Kunststoffe, wo man sagte, okay, damit kann ich leben. Die verwende ich auch gleich. Die haben die Materialeigenschaften wie das Material, das dann auch später verwendet wird. Und jetzt seit einer Weile kommt das Ganze in Metall. Angefangen, also hauptsächlich ausgelöst auch, weil irgendjemand muss das Ganze ja auch zahlen, durch die Medizin. Da ist Titan sehr populär mittlerweile, weil der Körper zu 99,% dieses Metall nicht abstößt, im Gegensatz zu Edelstahl, wo es immer ein bisschen Ärger gab noch hin und wieder. Mhm. Also es gibt Titan, es gibt Edelstahl und dazu kommt Aluminium und bald kommt kommt auch schon Werkzeugstahl. Worauf ich raus will, dass sich sowas natürlich auch anbietet zum selber machen und um Erprobungswege zu verkürzen. Also man braucht da nicht den Umweg über Modelle machen und irgendwie Sachen zu gießen. Man kann das direkt drucken und verwenden. Und eine englische Firma, wie heißen sie nochmal, die Fix Charge, genau. Charge hatte sich letztes Jahr, glaube ich, mal Ausfallenden drucken lassen und hat sie für ein Serienfahrrad, ein Titanfahrrad verwendet, reingeschweißt und gebaut. Und Kleinteile werden sowieso gedruckt hin und wieder, gerade von Rahmenbauern, Small Builders, wie auch immer man sie nennen kann. Mhm. Und jetzt hat ein kleiner englischer Hersteller mit einem englischen Hersteller von Laserschmelzanlagen das erste voll funktionsfähige Fahrrad, das komplett gedruckt wurde, vorgestellt. Das habe ich auf der Euromold gesehen.
Euromold klingt super.
Euromold klingt super sexy, da will jeder hin, wenn er da ein Plakat sieht. Glücklicherweise weiß ich, dass es eine gute Messe ist. Und allerdings auch, es muss einen natürlich thematisch interessieren. Da geht es um Prototypen und um Modellbau und um alles, was dazugehört. Und in den letzten Jahren massiv um 3D-Drucken. Und auf der Euromold wurde das auch ausgestellt, das Rad. Und anders als zum Beispiel bei ganzen Fahrrädern, die irgendein Druckerhersteller hat drucken lassen aus Kunststoff, und die einfach scheiße aussahen, sah das Ding auch noch sehr gut aus. Wir bleiben da dran. Ich habe die Kontaktdaten von Chris von Empire Bikes in England und von David, heißt er, glaube ich, der Typ von Renshaw, mit dem ich gesprochen habe. Und vielleicht können wir mit denen mal drüber sprechen, was so ihre Erfahrungen bisher waren damit, ob sie schon wirklich hart hergenommen haben, das Fahrrad.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Und wie es weitergeht und was es kostet.
Aha, das wollte niemand sagen.
Es gab Preise, aber ich sag mal nichts, weil das mit Pfund war und die Umrechnung und alles. Aber es geht Richtung bezahlbar.
Okay.
Und gerade bei Titan, weil es ja ein sehr teurer Werkstoff ist, hat man zum Beispiel beim Drucken keinen Verschnitt. Mhm. Man hat nur das Titanpulver, also man kann sehr effektiv arbeiten. Und das überschüssige Pulver wird gesiebt, habe ich auch extra gefragt. Also es wird gesiebt, kann weiterverwendet werden. Da ist kein Harz drin, da ist nichts drin. Das ist also auch durchaus ein umweltfreundliches Verfahren. Und Das ist ja eine tolle Sache.
Okay.
Wir gehen da noch ins Detail, aber nicht heute.
Sehr gut. Das kann man ja dann in dem Interview machen, ne? Mit, genau. Mit dem Kontakt, den du hast. Mhm. So, ich habe Studiogäste hier bei mir. Zwei illustre Gäste, die auch schon Fahrrad fahren. Die sind 8 und 12 Jahre alt. Darf ich eure Namen nennen?
Ja.
Das sind Johannes und Pia Steeb. Die sind mit mir verwandt, sage ich mal.
Man sieht's.
Ja. Und die möchten auch was zu beitragen zum Jahresrückblick. Ach so, Johannes möchte was zu beitragen. Komm mal her, Johannes. So, du musst hier reinsprechen, damit ich dich hören kann. So, was hat dir denn im letzten, was gefiel dir im letzten Jahr am besten mit Fahrrädern? Eine komische Frage, oder? Gab es etwas, ein Erlebnis mit Fahrrädern, das dir im Kopf geblieben ist? Ein Ausflug oder sowas?
Fahrradmesse.
Die Fahrradmesse? Welche Fahrradmesse?
Die, ich weiß nicht mehr, wo die, das Wettrennen, das 24-Stunden-Wettrennen.
Ah, Johannes und Pia waren mit zu Besuch bei Rad am Ring. Willst du auch noch was dazu sagen, Pia, was dir da am besten gefallen hat? Nee, also Rad am Ring, da kommen wir später auch noch zu, als eines der Highlights dieses Jahr. Und ansonsten, fährst du, wie bist du mobil unterwegs auf Rollen? Womit fährst du so rum, Johannes?
Mit dem Roller eigentlich.
Ah, wie viele Räder hat der?
2.
Ah, okay. Und du, Pia, womit fährst du?
Auch mit dem Roller und er hat 3 Rollen, also
aha.
Räder.
Ah ja, Fahrrad fahrt ihr gar nicht?
Doch, natürlich.
Okay.
Sehr gerne.
Ah ja. So, dann haben wir jetzt mal einen Rückblick, da kommen ja noch mehr, ne? Dann machen wir mal weiter, oder Thomas?
Ja.
Okay. Du hast ein interessantes Interview geführt mit Michael Hecken.
Ja, genau.
Das fällt mir jetzt ein, weil er nämlich auch aus seiner Kindheit erzählt hat, wie er zigarettenrauchend im Schulhof neben dem Chef von, was war's? Schauf stand?
Mhm.
Oder so ähnlich.
Wollt's jetzt auch nicht gerade beschwören, aber ja. Der kommt dort aus der Ecke.
Mhm.
Köln-Bonner Raum. Rehmagen sitzen Schauf, ne? Mit den Schaufbrüdern. Ja, nee, das war ein interessantes Interview und er arbeitet ja auch und bei einer mit und für und in verantwortlicher Position bei der MIFA, die auch einiges bewegt hat dieses Jahr.
Ich höre unsere Melodie.
Genau, ich habe nämlich einen kleinen Einspieler.
Mit Thomas von Fahrradio und Michael Hecken, dem Gründer und Macher von Grace E-Bikes. Das Interview wurde am 27.03. in Stuttgart aufgenommen.
So.
Wir sitzen hier gerade in Stuttgart.
Okay, ich dachte jetzt, der stellt sich vor, ist aber gar nicht so. Also, Michael Heckner.
Ist aber schon ein höflicher Mensch.
Also, ja, ja.
Irgendwann stellt er sich noch vor.
Richtig, macht er dann auch noch, ja. Mhm. So, aber was ich gut fand, ist, dass er so über Marketing im Fahrrad, ich nenne es mal Bereich, gesprochen hat. Das fand ich gut, weil er da nicht so positiv sich drüber geäußert hat. Kann man das so sagen?
Ja. Ja. Kann man so sagen.
Und dann kann man ja auch an seinem Beispiel sagen, wie es besser geht, oder? Also indem man Aufmerksamkeit erreicht, oder? Also wir haben ja diese, also die, ihr kennt ja die Grace Bikes, wenn nicht, dann haben wir auch einen Link dazu, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der hier zuhört, Grace Fahrräder nicht kennt. Oder, was aber meinst du?
Unabhängig davon, er hat ja vor einer Weile angefangen mit dem Grace als ein etwas, keine Ahnung, fast over-the-top E-Bike.
Ja.
Also richtig teuer, dafür alles, was er irgendwie haben wollte, da rein.
Ja.
Und auch noch versucht, das Ganze vernünftig zu, nicht vernünftig, aber dem Ganzen auch eine ernstzunehmende Optik zu geben. Also weg von ins Regal greifen und irgendwo was zusammenschrauben, sondern eben tatsächlich eine Formsprache zu entwickeln für so ein E-Bike.
Nein.
Das natürlich auch, pass auf, polarisiert.
Oh ja, ich wollte auch ein ähnliches sagen. Ich wollte sagen, eine geile Optik sollte das Ding haben.
Aha,
aber
aha.
Ja. Die natürlich auch nichts für jeden ist. Also das ist was eher für extrovertierte Fahrradfahrer, also die auch zeigen wollen, was sie haben, oder?
Ja, und den man auch ansieht, dass es Geld kostet.
Ja.
Und also kein Oller, ja, also kein Opel jetzt, sagen wir erstmal. Wobei sich ja auch bei Opel was tut.
Ja, ja. Also das, und der Michael, der macht ja jetzt nicht nur Grace, sondern auch noch mehr, ne? Wie man im Interview auch hören kann.
Ja, genau, das. Die haben ja für Smart ein E-Bike entwickelt und produzieren das auch und brauchten dafür auch echte Produktionskapazität, weil Smart sind natürlich andere Stückzahldimensionen, als sie an Grace in der, weiß gar nicht, was es kostet, 6.000 Euro.
Keine Ahnung.
Oder sowas. Also solche Fahrräder, da verkauft man, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie ein paar Handvoll vielleicht im Jahr. Und ein Hersteller wie Smart, der verkauft dann schon eher ein paar Tausend im Jahr. Und die müssen ja auch mal produziert sein. Und da haben sie sich mit, also Grace, mit der MIFA zusammengetan. Und das sieht nach einer fruchtbaren Zusammenarbeit aus, das Ganze. Also da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft alles noch kommt.
Also Mitteldeutsche Fahrradwerke, mittlerweile auch Besitzer der Marke Steppenwolf, oder?
Ja. Steppenwolf, und gibt es noch irgendwas? Weiß gar nicht. Die machen ja viel Fremdfertigung.
Ja.
Also so wie ja praktisch jedes Markenfahrrad irgendwo fremdgefertigt wird in der Fabrik eines weniger bekannten Herstellers in China, Vietnam, Taiwan oder sonst wo.
Mhm.
So machen die das auch. Nur, dass sie eben irgendwo im Osten sitzen.
Warte, so, ich muss.
Aber auch so irgendwie so 500.000 Räder im Jahr produzieren.
Ja, das ist nicht schlecht, glaube ich.
Ja. Viel billige Sachen auch, also so Baumarktklasse. Und Baumarktklasse und E-Bikes. Also noch keine 500.000 E-Bikes.
Das ist
so
ja,
groß ist der Markt noch nicht.
Das ist ja dann mal gar nicht so, also das geht ja dann so in Richtung Automobilhersteller, wo es so verschiedene Brot- und Buttermodelle gibt und dann die Luxusklasse und sowas, oder?
Ja, also
wobei bei Automobilherstellern kommt selten vor, dass die für Aldi oder für einen Baumarkt produzieren, oder?
Nee. Also da steht dann zumindest nicht Lidl drauf.
Ja.
Aber da steht dann schon weiterhin Fiat drauf oder so. Ne?
Okay.
Aber jetzt Samsung zum Beispiel, die stellen ja schon für andere her.
Mhm.
Einer der wenigen Automobilproduzenten, die sowas machen. Aber egal. Nee, die Fahrräder sind natürlich auch anders als Autos. Und natürlich liegt der Vergleich immer nahe. Man vergleicht ja gern Sachen mit dem Auto.
Ja. Tja, Mist, dann bin ich.
Gebrauchtwagenpreise nicht mehr so, weil mittlerweile kriegt man ja Gebrauchtwagen deutlich billiger als irgendein Fahrrad.
Aha. Okay. Dann haben wir, also wir haben ja noch mehr Interviews gemacht, ne? Zum Beispiel habe ich ein Rolling-Interview mit Eva Mohr gemacht, die eine Frau aus Köln, die einen Online-Shop für Fahrrad, ich nenne es mal Zubehör, wie heißt es, Accessoires, und auch wirklich wichtig, praktische Dinge hat, zum Beispiel einen Rockhalter, weil Eva kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal eine Hose getragen hat. Und die fährt auch auf dem Rad immer mit Rock oder Kleid. Und das ist also für uns interessant, was man da dann für Probleme bekommt, beziehungsweise richtig Probleme würde ich es gar nicht nennen, aber worauf man eben da achten muss. Und dann haben wir natürlich bei der Eurobike Interviews geführt. Und da fand ich zum Beispiel das mit Torni Fjelska auch sehr interessant.
Ja, das fand ich auch interessant.
Sollen wir darüber mal kurz sprechen? Weil da gibt's ein.
Können wir machen, ne?
Weil das ist. Das geht so in den Bereich Technik auch rein, den wir eben hatten, so mit dem Drucken zum Beispiel. Und es geht ins Marketing rein, weil Torni sich eigentlich ja an der Stelle befindet, wo das Ganze sichtbar wird für den Radfahrer oder für den potenziellen Käufer. Na? Weil er macht Design.
Ja, das stimmt.
Und ich meine,
er macht es und natürlich macht er auch Sachen, die das Marketing will.
Klar.
Oder er muss sich mit dem Marketing rumärgern und sagen, ja, ihr wollt es vielleicht, aber ich halte da nichts von. Also diese Diskussion gibt es schon immer. Marketing will, Design will erstmal nicht. Und die Sachen kriegt zum Glück der Kunde gar nicht so alle mit, weil es wär ja schon sehr lästig.
Also wir haben darüber gesprochen, ob es ähnlich wie bei Autos, um mal wieder das, ja, halt den Konkurrenten zu bemühen, ob es da
oder Möbel.
Möbel?
Nee,
Möbel weiß ich gar nicht. Aber Autos, die sind ja sogar für Leute, die sich mit Technik gar nicht beschäftigen. Was man sieht, ist eben, wie dieses Ding aussieht und wie es eben auf einen wirkt. Und Torni war ja auch bei einem Autohersteller eine Weile und war zuerst bei einem Radhersteller, dann bei einem Autohersteller, ja, genau. Und ist jetzt wieder hauptsächlich Fahrraddesigner. Ich nehme an, wenn ein Autohersteller kommt und sagt, mach was für mich, dann würde er denen möglicherweise auch helfen, wenn er Zeit hat dazu. Jedenfalls ist es so, wenn man zum Beispiel bei BMW so diesen, wie heißt der, Hofmeisterknick in der C-Säule.
Ja, genau.
C-Säule, das ist dieses Teil des Daches, das ganz hinten ist.
Ja, außer ein Kombi halt. Ah, ne? Da gibt es noch eine D-Säule.
Ah, da heißt die D-Säule. Okay, also irgendwie der hin, also es gibt die A-Säule, die ist ganz vorne, so wo man die immer im Weg ist, wenn man in die Kurve reinguckt. Dann gibt es die B-Säule, das ist die, an der der Gurt festgemacht ist. Und dann gibt es die C-Säule, die hinten quasi neben den Fond-Passagieren ist. So, jedenfalls bei BMW, das weiß vielleicht jeder, der sich mal mit Autodesign oder die so beobachtet hat, die haben immer so einen charakteristischen Knick drin. Und da war eben die Frage, ob sowas bei Fahrrädern auch gibt. Ne? Und ja. wie man sowas entwickelt, also wie man eine Sprache entwickelt, die Fahrräder unterscheidbar macht. Weil so ein Diamantrahmen aus Stahl, naja, der sieht halt aus wie ein Diamantrahmen aus Stahl. Da kann man dann nah hingehen und gucken, oh, also, der ist aber ordentlich gelötet. Aber,
also einfach, dass man von einer gewissen Entfernung unter Umständen ohne grellen Lack, ohne bestimmte Grafik auf dem Rad erkennt oder spürt, was ist das für ein Rad? Mhm. Ist es ein Hercules? Ist es ein Cannondale? Ist es ein Specialized? Ist es ein Track.
Und wenn ich Tony richtig verstanden habe, dann sind die Fahrradhersteller da noch nicht so weit, beziehungsweise möchten teilweise da jetzt mehr hingehen, oder?
Ich denke ja, dass du das so richtig verstanden hast. Und es ist für Fahrradhersteller natürlich schwierig, weil das Fahrrad, ja, eine ganz andere Dimension hat, also von der Modellvielfalt. Also jetzt gibt es, was weiß ich, beim Daimler, da gibt es eine C-Klasse zum Beispiel, eine A-Klasse, eine B. Also die diversifizieren zwar mittlerweile auch viel, aber es gibt so ein Auto hat eine viel größere Fläche, viel mehr Raum, um was darzustellen. Und beim Fahrrad, okay, du hast so den Rahmen. Und die Anbauteile zum großen Teil werden irgendwo bei Shimano zugekauft. Man hat keinen Einfluss darauf, wie die aussehen. Eine Gabel, die kauft man bei RockShox, die sieht auch aus, wie sie aussieht. Es gibt Bemühungen, es gibt Hersteller, die einen machen das besser, die anderen machen es so schlechter, die eine eigene Identität haben. Und diese vielleicht auch tatsächlich über Jahre hinweg hinziehen. Also er hat es auch natürlich, wie man das so oft machen muss, am 11er festgemacht, der 911 von Porsche, der einfach auch über die Jahre irgendwie ein 911er geblieben ist, obwohl er sich komplett geändert hat. Viel größer, viel dicker, viel stärker, viel luxuriöser, viel praktischer geworden ist, aber immer noch so wahrgenommen wird. Und sowas können manche Hersteller bei Fahrrädern, aber nicht viele. Und es ist schwierig. Und gerade auch dieses Behalten oder der DNA.
Ja, es gab
bestimmte Charakterzüge zu behalten oder zu verwerfen. Das ist nicht einfach. Da muss man auch mit dem Marketing dann sprechen. Brauchen wir das, muss unbedingt diese Beule ich nenne es jetzt einfach mal, diese Beule hier an der Stelle sein, die charakteristische Beule, die uns berühmt gemacht hat. Brauchen wir die? Die ist Blödsinn. Solche Sachen.
Ja, wir haben da, du hattest da noch das Beispiel genannt vom Saska, von GT. Also da gibt es dann so die Grenze, wann ist ein Fahrrad alt und wann ist es ein Klassiker, wie stellt man das fest? Und das ist das ist sicher ganz interessant, auch für Produktmanager, die dann möglicherweise irgendwie noch einen interessanteren Job machen können, als das Zusammenstellen von Teilen an Rahmen ranschrauben, oder?
Ja, und wenn man da natürlich eine gewisse Geschichte hat, dann fängt auch das Retro-Thema unter Umständen an. Auch wenn man keine Geschichte hat, fängt unter Umständen das Retro-Thema an. Ja. Also es kann albern sein, kann aber auch gut funktionieren.
Okay.
Das Ganze eben ein bisschen differenziert auch zwischen Fahrrädern und E-Bikes, weil E-Bikes sind neuer, aber E-Bikes haben einen Motor, da kann man ein bisschen mehr mit Design spielen, weil es unter Umständen wiegt.
Also, das Interview kann man nachhören, Link dazu ist da. Ihr habt schon gemerkt, wir haben mal geguckt, was wir in unseren Folgen so berichtet haben. So, großer Trend, kann man sagen, oder? Ist selber machen.
Ja.
Hast du vorhin schon gesagt, mit den Druckern, es gibt ja Gerüchte, dass HP, der Tintenstrahl, der haben die den erfunden? Nee, oder? Also jedenfalls,
keine Ahnung.
Dass Druckerhersteller in den 3D-Druckermarkt einsteigen wollen, was mich auch nicht wundern würde. Und es gibt so zwei Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ne? Die eine ist so quasi Maker-Szene, also hacken, basteln, selber machen. Und die andere ist Crowdfunding, die sich dann auch treffen zusammen, sodass quasi du nicht mehr drauf wartest, also du eine Idee hast, boah, super Produkt. Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Lenker. Boah, wie wäre es denn, wenn ein Lenker Blinker drin hätte zum Beispiel? Ne? Also nicht nur so Dinger zum, wir hatten mal so Handschuhe vorgestellt, die blinken, wenn man sie in die Luft hält. Wie wäre es denn, wenn der Lenker was drin hätte? Oder ein Tacho, der irgendwie anders funktionieren würde. Und dann bastelt man sich das so selbst zusammen und zuerst denkt man, oh Mann, das wäre was vielleicht andere Leute auch haben möchten oder da könnte ich vielleicht ein Startup, also ein Unternehmen drauf aufbauen. Und dann macht man einen Film. Den stellt man bei Kickstarter oder Indiegogo oder bei, ich glaube, zwei oder drei andere Portale gibt es auch noch, die es ermöglichen, Projekte zusammen zu finanzieren. Da stellt man ihn ein und dann bestellen praktisch Leute dieses Teil vor und finanzieren die Entwicklung. Und das war also dieses Jahr, also da gab es dieses Jahr ganz viele Fahrradteile. Ich weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist oder ob nur ich mich damit beschäftige. Aber ein paar sind ja so nach oben getrudelt auch, ne? Sind großen.
Ja, Fahrräder. Es gab ein paar E-Bikes, paar Mopeds. Also allerdings kein Verbrennungsmotor dabei, schon alles elektromotorisiert. Wobei dieses Jahr ja sowieso so ein Elektrorad war.
Mhm.
Elektrojahr. Seit Tesla richtig auf dem Markt ist und wo wir wieder bei den Autos wären.
Meinst du, Tesla hat was damit zu tun?
Bitte?
Meinst du, die haben was damit zu tun?
Naja, mit der Wahrnehmung von Elektromobilität in der Öffentlichkeit auf jeden Fall.
Ah, ich muss.
Das ist. Was ist?
Hans? Nee, passt schon.
Gut, nee, ich wollte nur, weil durch das, dass Tesla in den Medien ziemlich präsent ist und auch auf den Straßen ziemlich präsent, als erster Hersteller, der ein ernsthaftes Elektroauto, das gut funktioniert und auch noch gut aussieht, wobei wir da jetzt nicht ins Detail gehen, hat und als eingesessene über 100 Jahre alte Autofirmen plötzlich irgendwie nervös werden, was da los ist. Und auf diesen auf diesen Zug, ja, ich benutze die Plattitüde, auf diesen Elektrozug, da springen schon auch einige auf. Und manche, in manchen schlummert es sicher auch schon seit langer Zeit und denken, Mensch, jetzt aber endlich, ja.
Ja.
Und da gibt es einiges zu sehen.
Der, das ist ja auch so, dass der Tesla-Gründer, Schrägstrich-Chef, Elon Musk, ein ziemlicher, auch so ein Vorbild für so Startups ist, ne?
Ja,
der hat ja mal, ich glaube, PayPal mitgegründet.
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht, war das schon seine zweite Firma. Da hat er schon vorher mit irgendeinem anderen Ding ganz viel Geld verdient. Und dann hat er sich von PayPal ordentlich bezahlen lassen und ist da ausgestiegen, schickt mittlerweile Raketen ins Weltall und baut Elektroautos und bastelt auch noch an einem, das habe ich gar nicht aufgenommen, an dem Hyperloop, einem quasi Konkurrenten zur Eisenbahn. Und Elon Musk kann super erzählen, ist halt ein charismatischer Mensch und hat Ideen und scheut sich auch nicht, die einfach auszusprechen. Und anscheinend hat er auch ein Händchen dafür, die richtigen Leute zu finden, die ihn dann unterstützen.
Und ich hab heute erst gelesen, dass Daimler seine Zusammenarbeit für die nächsten 3 Jahre schon gesichert hat.
Naja, siehst.
Weil die verwenden ja Tesla-Technik in ihren Fahrzeugen.
Ja, und wenn man dann sowas sieht, dann denkt man sich, oh, da, wenn der das macht, dann kann ich auch loslegen, ne? Und ich habe zum Beispiel ein tolles ein Projekt entdeckt, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, das ist der Helios Bar. Für die Leute, die es langweilt, die sollen dann mal weggehen, aber das finde ich, also das ist quasi, das ist so die Verbindung aus diesem selber machen und das Ganze dann in ein Produkt zu biegen und was noch eine Entwicklung war, die 2013 noch stärker gekommen ist, die Elektrifizierung bzw. Elektronifizierung der Fahrräder, also elektronische Steuerung. Und die haben halt einen Lenker entwickelt, das ist ein Smart Bar, nennen sie den. Und der hat LEDs eingebaut, die erstens nach vorne als Licht leuchten und dann nach hinten auch als Blinker funktionieren können. Die kann man mit dem Knopf bedienen. Oder, ach so, gleichzeitig sind sie Geschwindigkeitsanzeige. Je schneller du, je, wenn sich deine Geschwindigkeit verändert, ändert sich die Farbe. Wenn du bremst, werden sie rot. Wenn du schneller fährst, werden sie grün. Und dann können sie auch noch automatisch blinken, wenn du nämlich vorher über Google Maps gesagt hast, wo du hin willst. Dann blinken sie automatisch und du guckst nur auf deinen Blinker und sagst, ah, jetzt links abbiegen. Und irgendwann bist du da. Und das sind Typen, die haben das Ding eben mit so Selbstbau, mit so Hobby-Computern zusammengebaut. Die heißen Arduino zum Beispiel. Das sind so kleine Platinen, die ausgewachsene Computer sind beinahe, die man relativ einfach programmieren und mit anderen Teilen verbinden kann. Dann haben sie das irgendwo vorgestellt und dann sind sie zu Kickstarter und haben das dort mit einem sehr gut gemachten Film vorgestellt und ganz viele Leute haben es geordert, also haben das unterstützt und wollen das Ding haben. Und angeblich werden sie Ende Januar geliefert, die ersten.
Ah ja.
So, das war der Helios Bar. Und da gab es noch mehr. Also es gibt zum Beispiel ein tolles Auto, den Elf. Sowas, was wir bisher eigentlich immer nur bei der Spezi gesehen haben. Velocar, oder? Wie heißt das?
Velomobil.
Velomobil, genau.
Die Spezi war auch wieder schön.
Ja, ja, aber
da gehen wir wieder hin.
Aber warte mal, wir sprechen ja jetzt von den USA, ne? Oder ich spreche jetzt von den USA. Und
gut, wobei in den USA, da gab's und gibt es ja schon auch immer so kleine Freak-Konzepte. Erinnerst du dich an Corbin Motors, den Sparrow?
Es gab ja
schon mal so eine Elektroautowelle in den USA.
Genau, also es dann gibt ja immer so Wellen.
Der Energiecrash kam.
Und also da gab es eben einen, das ist ein, das heißt Elf, also die Elfe. Und das wurde auch bei, ich glaube auch Kickstarter unterstützt. Und das ist ein, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie nennt man das?
Velomobil.
Velomobil. Klingt doof.
Ja, aber in dem Fall passt es auch, weil es ist, sind meistens hässlich.
Ja, nennen wir es Tretauto. Und das hat drei Räder und da kann man über einen Gehweg mitfahren und so. Und es ist sehr günstig auch. Ich glaube, es ging für nicht mal, also du konntest da mitmachen und irgendwie $5,000 oder so bezahlen und du hast so ein komplettes Ding bekommen. Und die ersten Besteller haben schon ihre großen Kisten geliefert bekommen mit dem kleinen Ei drin. Mhm. Und das wäre vor Erfindung des Internet nicht gegangen.
Nee, schwierig.
Und also allein irgendwie die, na gut, man kann Zulieferer und so finden, ist aber alles sehr aufwendig. Und dann eben die Finanzierung. Und das geht, indem einfach Leute, die sagen, ich will das haben, da mitmachen. Gibt es auch Videos dazu, Links sind drin. So, und dann warst du noch unterwegs auf der Make, ne?
Ja, genau, Make in München war ich. Das war im April oder so, kann das sein? April, Mai. War eine sehr schöne Messe. Und wie der Name schon sagt, ging es ums Machen und selber machen. Und ein bisschen nicht um, der Deutsche macht ja schon gern auch was selbst, sieht man ja an den Baumärkten, aber da geht es jetzt nicht um eine Hausinstallation oder sonst was, sondern da wird einfach, ja, Schmuck gemacht, Computer gemacht, mit Computern entwickelt, 3D-Drucken ist dort natürlich auch ein Thema. Ich habe auf der Euromold vor die, auf der zum Teil die ähnlichen Hersteller waren, den ersten, also einen gedruckte Süßwaren gegessen. Also man kann Schokoladenfiguren drucken und Kekse sintern. Ja, denkt man hier, was ist da los? Also es ist tatsächlich der neue MakerBot heißt ja Replikator, beziehungsweise Replikator 2. Und der Replikator, den kennt ja jeder wahrscheinlich aus Star Trek. Earl Grey heißt. Ich weiß nicht, wie es im Original heißt. Earl Grey, hot.
Wahrscheinlich.
Oder eben im Replikator irgendwelches Essen oder sonst was einfach herstellen. Man sagt ihm das. Und ja, und ein Schritt weit, beziehungsweise ein Stück weit, sind diese Geräte auf dem Weg dazu. Über den Sinn kann man diskutieren, aber ein gedruckter Keks ist nicht ungesünder als ein gebackener Keks. Und auf der Make ging es eben auch darum, das war ein großer Punkt auch, zusammenzuarbeiten, nicht alles allein zu machen, gerade in Großstädten, eben gemeinschaftlich sich Werkstätten anzumieten, die einen Verein gründet, die vielleicht auch kommerziell funktionieren. Gab es verschiedene Modelle, die Dingfabrik zum Beispiel in Köln, die du etwas besser kennst mittlerweile. Warst du schon dort, Jack, Hans?
Ich war noch nicht bei der neuen, ich muss es gestehen. Aber ich habe gehört, dass es da riesig sein soll.
Und das Haus der Eigenarbeit in München, die davon leben, dass Leute da hingehen und ihre Maschinen benutzen, ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Also das sind jetzt nicht nur Freaks, die können da leben davon. Und das ist auch wichtig, weil wenn man gute Qualität haben möchte, dann muss man dafür auch bezahlen. Aber wenn das im Rahmen bleibt, also wenn das tatsächlich das Geld wert ist und man Sachen gemeinschaftlich nutzen kann, sodass man, wenn sich jemand einen 3D-Drucker kauft für sich zu Hause, das geht ja, der kann auch, wenn er 2.500 Euro hat, okay, dann kauft er sich halt in dem Jahr mal keinen neuen Rechner, sondern kauft sich den 3D-Drucker. Aber wenn den Benutzer dann allein macht, macht ein bisschen was damit, dann verstaubt er vielleicht wieder. Mhm. Und in so einer größeren Gemeinschaft kann man den wirklich nutzen. Und dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und auch Inspirationen. Und gerade im urbanen Umfeld, wo nicht jeder ein Eigenheim mit Keller und Garage hat, wo er einfach bunkern kann und Maschinen hinstellen, auch gebrauchten Scheiß, den man billig bekommt zum Teil, da ist das eine tolle Idee. Erfordert natürlich trotzdem auch, zumindest von den Machern, Initiative. Und das ist, finde ich, bewundernswert auch, weil ich finde es toll, selbst benutze ich sowas, aber mit dabei sein ist schon anstrengend, glaube ich. Wer eine Make in der Nähe hat, unbedingt mal hingehen. Die gibt es in ein paar deutschen Städten. Es ist wirklich schön. Und für wenig Geld oder für faires Geld kann man da auch immer wieder mal ein Geschenk oder mal eine Klamotte oder sonst was mitnehmen.
Ja, stimmt. Bei der Dingfabrik gibt es auch Strickmaschinen zum Beispiel.
Ja.
So, dann sind wir ja schon einigermaßen weit. Wir haben ja Leute gefragt, wie ihr Jahr war, und da würde ich einfach mal den ersten abspielen, der sich gemeldet hat. Dann nehme ich mal den Philipp, der sich über unser Webformular gemeldet hat. Philipp Gürt. Unter den Teilnehmern werden auch wird ein Schloss verlost, ein Hip-Lock. Na, komme ich dann.
Das ist aber, ja genau, also das ist hip und passt an die Hüfte, har.
Richtig, ja, und das ist kein...
Also es ist nicht nur hip, sondern macht tatsächlich Sinn.
Ja, das ist super praktisch, ja, und das ist im völlig einzigartigen Design von SRAM. Also da gibt es nur ein paar davon. So, ich spiele mal den Philipp ab.
Das Fahrradjahr 2013 von Philipp Gürt. Technik und Design. Die Hydro-Doppeltabhebel von SRAM. Endlich hydraulisch Rennradscheibenbremsen mit passenden Schaltbremsgriffen. Politik, Verkehr, Aktionismus, was war gut, was war schlecht. Radwege, Politiker, Entscheidung. In Jever wurden alle geteilten Radfußwege zu Fußwegen mit Radfahrerfreischild. Endlich legal auf der Straße fahren. Doppelpunkt. Sport. Die spannendsten Rennen, die weitesten Sprünge, die besten Sportler. Und was hast du sportlich gemacht? Mit etwas Anstrengung auf den letzten Metern werde ich dieses Jahr die 5000 Kilometer knacken. Zum ersten Mal in meinem Leben. Lesen und schauen. Motorfucking Bike von den Sons of Sienke. Pick. SRAM S700-Red Hydro Brakes. Dein persönlicher Fahrradmoment 2013. Das ins Bett fallen nach der bisher längsten Etappe mit Gepäck auf dem Reiserad. 210 km Tag.
Ja, das war Petra, die das vorgelesen hat. Die kann leider nicht zwischen Deutsch und Englisch unterscheiden. Aber
so eine Brake.
Ja, eine SRAM Brake. Ne? Ja, das war Philipp Gürt, also wer es mitbekommen hat, also das war die SRAM Hydraulikbremse. Die fand er als Rennradfahrer hervorragend. Von der hören wir noch mehr, glaube ich. Ne? So, wollen wir unsere größte technische Enttäuschung noch durchsagen?
Ja. Dann ist vorbei.
Genau, und danach können wir noch, danach geht es weiter mit den schönsten Fahrrädern. Also unsere größte Technikenttäuschung war das Mando Footloose, von dem ich in der Jahresrückschau 2012 noch gesagt habe, das ist quasi sowas wie das iPhone für die Fahrradindustrie sein würde. War leider nicht so. Ist vielleicht eher so ein Galaxy Touch Phone für die Fahrradindustrie. Ne, die hießen damals gar nicht Galaxy. Das ist ja so, dass das iPhone gar nichts Neues gemacht hat. Nur alles, was da war, einfach beeindruckend zusammengeführt hat. Und dazu noch diesen Multitouch. Und wenn ich das Mando Footloose nehme, das ein Fahrrad ist, bei dem die Kette fehlt und stattdessen der Antrieb über einen Generator und einen Motor erfolgt, dann glaube ich schon, dass man das irgendwann noch mit ordentlicher Software und vielleicht noch anderen Materialien hinbekommt. Dass man ein natürliches Tretgefühl und einen völlig abgekoppelten Drive-by-Wire erzeugen kann. Weil so
oder Hans, manchmal ist es, also wir denken das jetzt. Mhm. Vielleicht wir sagen jetzt, wir haben ein natürliches Tretgefühl. Vielleicht kann man es ganz anders machen.
Ja, also
das System mit die Idee ist gut. Die Idee gab es auch schon vor dem Footloose und gab es auch parallel. Also die MIFA, die macht ja sowas auch. Nur, dass es nicht so schön ist. Das Mando Footloose hat den Vorteil, dass es schön ist.
Genau, hat auch einen renommierten Designer.
Und ich denke, wenn die dranbleiben bei Mando und einfach da weiterentwickeln, dann kann das auch noch was werden. Aber es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, solche Systeme. Gerade mit dem Treten wird man, wie auf einem Fahrrad treten, wird dieses, ich lasse mich mal überraschen.
Ja, ich mich auch. Also wir sind es auf der Eurobike-Probe gefahren, nachdem wir das, oder nachdem ich das hochgejubelt habe, war ich sehr enttäuscht. Es war auch sehr laut. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man noch was dran drehen kann. Und ich war ein bisschen niedergeschlagen. Ich dachte, das wäre schon soweit, aber kommt vielleicht noch. Aber sollen wir jetzt mal die schönsten Fahrräder des Jahres machen?
Ja.
Ich habe ja meins ganz früh entdeckt, nämlich in einer der ersten Folgen, glaube ich schon, Nummer 24.
Hattest du das entdeckt?
Na, vielleicht hast du es auch entdeckt, aber ich habe es mir gemerkt.
Ja. Das ist ein tolles Rad.
Das ist, da ist kein Hydroforming dabei. Das Ding hat keine iPhone-Anbindung. Es heißt 36 DG, wofür das steht, weiß ich gar nicht. Ah, De Giusti. Das ist nämlich der Paolo De Giusti aus Italien. Das ist ein Designer. Und das Fahrrad gibt es nicht in echt, sondern das ist ein Konzept, aber es ist also hervorragend als 3D-Rendering ausgegeben. Und es ist ein 36-Zoll-Rad. Und ich habe auch Bilder dazu natürlich.
Einseitig aufgehängt.
Also die Räder sind einseitig aufgehängt und dann ist, es hat einen Rohrrahmen und der muss natürlich erstmal diese Riesenräder aufnehmen und das ist intelligent gelöst durch so eine, dadurch, dass das Hinterrad zum Beispiel am Sattelstützrohr vorbeigeführt wird auf einer Seite. Und weiß ich nicht, wenn man das baut, ob das auch wirklich ordentlich funktioniert, aber als Designkonzept sieht es fantastisch aus, immer noch. Ja. Und das ist einfach, das sind Räder mit Platz für einen Fahrer noch dazu und sieht dabei gar nicht aggressiv aus oder so, wie es oft bei solchen Studien dann ist, sondern das ist extrem elegant. Hilft vielleicht auch diese Farbe. So ein, was ist das? Farngrün mit Silber?
Also es ist kein Celeste, wie es Bianchi hat, sondern aber es ist schon so ein bisschen so ein italienisches Grün. Mhm.
Okay, also das habe ich früh entdeckt und das ist immer noch bei mir geblieben. Da kam bisher noch nichts nach. Also ein paar E-Bikes gibt es, die ich ganz, ganz gut finde noch, aber ansonsten so, wenn ich was hätte, also wenn ich was zum Beispiel an die Wand hängen wollte, dann wäre es das.
Ja.
Hast du auch was?
Ja. Nö. Aber das würde ich mit, das, da bin ich dabei.
Wir haben dann noch eins von einem Autodesigner gesehen, oder?
Ja, ja, genau. Das ich bin ein großer, ja, nee, Verehrer ist das falsche Wort vielleicht. Automobildesign gibt es ein paar Köpfe, die Sachen bewegen und Richtungen bestimmen. Und einer davon ist Peter Schreier, der das meiner Meinung nach auch gut und richtig macht. Und als Peter Schreier von VW wegging zu Kia vor 6 oder 7 Jahren, ich weiß nicht, wann es war.
Was hat denn der bei VW gemacht?
Den Vierer Golf zum Beispiel hat er zu verantworten.
Das ist ja eine Ikone des Automobilbaus, oder?
Ja, also ich finde es immer noch den schönsten Golf. Also Golf 1 und Golf 4, sagen wir es mal so. Und er hat auch sonst in dieser Zeit bei VW durchaus hübsche Sachen gemacht. Und nicht nur hübsch, sondern auch funktional. Hm. Und was er bei Kia gemacht hat, und deswegen ist er auch jetzt im Vorstand von Kia, also ist der erste Designer, der auch im Vorstand der Firma ist. Mhm. Er hat Kia neu gemacht. Also Kia ist nicht mehr das Kia, das es mal war. Und dasselbe passiert auch mit Hyundai. Mhm. Hyundai, Kia gehören ja zusammen, beziehungsweise in der Wahrnehmung ist es wahrscheinlich auch ein bisschen länderspezifisch und natürlich auch vielleicht nicht ganz objektiv, weil Hyundai und Kia ihr Entwicklungszentrum oder eines der Entwicklungszentren hier in Deutschland haben, also in Frankfurt, ein Designstudio mitten in der Stadt und ein Entwicklungszentrum etwas außerhalb. Und er hat konsequent eine Designsprache reingebracht, sodass man Kia, das was Fahrradfirmen versuchen langsam, machen ja Autofirmen schon lange, dass man Kia erkennt und dass man Kia schätzt. Und dass es eine bestimmte Sorte Auto gibt, die dazu passen, und dasselbe passiert auch mit Hyundai.
Und er hat auch ein Fahrrad gemacht für Kia, oder?
Und er hat ein Fahrrad gemacht, beziehungsweise ja, zu verantworten, wie weit er selbst daran beteiligt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Elon Musk vielleicht mal ein Interview machen sollten, aber auch gern mit Peter Schreier, wenn er Lust hat, weil das würde mich schon mal interessieren. Er hat ein Fahrrad gemacht, ja, und eins von den sehr populären Mini-Velos, die im asiatischen Raum sehr populär sind, also Räder mit 20 Zoll Felgen, die einfach in die Wohnungen überall reinpassen und da die Leute generell auch ein bisschen kleiner sind und das einfach auch schön finden. Und das ist ein durchaus attraktives Rad mit seiner Unterschrift drunter. Und das finde ich gut, dass ich einen Designchef von der Firma auch um Fahrräder kümmert, also um die erweiterte Mobilität. Ungeachtet dessen, oder nicht ungeachtet, aber als Hintergrund noch ist es ja so, dass Hyundai bzw. Kia auch mit Fahrrädern angefangen hat, so wie Opel auch und andere Automobilfirmen.
Haben die
erst Fahrräder produziert hat, um dann später Automobile zu produzieren.
Haben die Nähmaschinen auch hergestellt?
Das weiß ich nicht.
Aber kann wahrscheinlich
gut sein.
Ja, wir haben jetzt eine Stunde rum. Da wird es mal Zeit für unseren Sponsor.
Ja, war der war auch neu in 2012, ne?
2013. Richtig, ja. Und Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und SRAM unterstützt auch, beziehungsweise unterstützt eine Organisation, die heißt World Bicycle Relief. Und ich mache mal kurz Musik an. Hört man das? Ja. Mal ein bisschen leiser machen. World Bicycle Relief, deswegen ist Asien jetzt gar nicht so verkehrt, wurde von einem der Gründer von SRAM gegründet, nach den Sturmfluten in Sri Lanka. Da hat er gesagt, um das Land wieder aufzubauen, muss man die Mobilität der Menschen herstellen. Und das geht am besten mit Fahrrädern. Und das war so erfolgreich, dass die Aktion ausgeweitet, da haben sie ein Fahrrad entwickelt, ein günstiges, robustes Fahrrad, mit dem man quasi alles machen kann, und haben das Menschen gegeben, die damit was anfangen konnten. Und die Aktion war so erfolgreich, dass sie jetzt als eigene Organisation läuft, eben unter dem Namen World Bicycle Relief, und Menschen in Afrika hilft, ihr Leben zu verändern. Die Website ist worldbicyclerelief.de. Selbstverständlich auch auf unserer, hier in den Shownotes zu finden. Und die haben gerade noch eine Spendenaktion, eine große Spendenaktion laufen. Da kannst du für 110 Euro ein komplettes Fahrrad sponsern und damit, ja, das Leben eines Menschen und der Menschen, mit dem dieser zu tun hat, verändern. World Bicycle Relief spendet nämlich diese Fahrräder hauptsächlich an Mädchen, die dadurch die Chance haben, Bildung zu erwerben, also in die Schule zu fahren und gleichzeitig quasi in ihrer traditionellen Rolle, die sie haben, weiter zu leben, weil sie müssen kochen zu Hause, sich um die Familie kümmern, und mit einem Fahrrad sparen sie ungefähr 4 Stunden Zeit am Tag, und in der Zeit können sie die Schule besuchen, lernen und die Welt verändern. Es gibt einen super Spot auf der Seite, einfach mal angucken. Und dann habe ich letzte Woche noch gelesen, dass der VSF, der Verbund Service Fahrrad, also ein Händlerverbund, zu Weihnachten 8 Fahrräder gespendet hat.
Mhm. Alles gut.
Na? Und es gibt noch mehr, also ist wirklich interessant. Also die stellen auch Leute vor, die von World Bicycle Relief Fahrräder bekommen haben. Es gibt auch Handwerker, die über einen Mikrokredit so ein Fahrrad dann finanzieren können. Also eine tolle Sache. Und also ich meine, wenn man weiß, dass quasi das Fahrrad wie man damit die Reichweite eines Menschen vergrößern kann, dann verändert das, dann kann das Leben verändern.
Ja.
Und das macht World Bicycle Relief. Der Link ist auf der Website. So, womit machen wir dann weiter? Mit
wir machen weiter mit tollen Fahrradvideos und leider auch den Gefahren dabei.
Okay. Warte mal, da habe ich doch eins, oder?
Ja, genau das hast du.
Du meinst Roadbike?
Ja, ich meine Roadbike, ganz genau. Beziehungsweise Roadbike 2.
Roadbike Party 2.
Roadbike Party, genau.
I had an incredible route to ride, but as in life, things don't always go to plan. Luckily, I've got some amazing friends to help me out.
So, die Musik muss ich ausschalten, sonst werde ich bei YouTube wieder ausgeblendet. Das ist Martin Ashton.
Ja.
Und willst du was zu erzählen? Du hast gesagt, das Video ist langweilig.
Ja, gut. Martin Ashton und Danny McAskill, das sind so zwei Trailfahrer, die sich mittlerweile einen ziemlich guten Namen gemacht haben, weil sie einfach Sachen mit ihren Fahrrädern machen, jetzt unabhängig von BMXern, die komplett absurde Sachen machen, zum Teil mit ihren Fahrrädern. Oder Downhillern und Rampage oder wie auch immer, die ähnlich wilde Sachen machen. Die bringen das irgendwie so ein bisschen zusammen. Mountainbike, BMX-Inhalte. Und das Tolle war, dass Martin Ashton, ich glaube 2012 war es,
ja,
diese ganzen Sachen, die Leute sonst mit Mountainbikes, mit Trail-Fahrrädern oder sonst wie machen, mit einem Rennrad gemacht hat. Und das war ein unglaubliches Video. Plötzlich so einen Typen zu sehen, der in eine Quarterpipe reinfährt mit seinem oder war es eine Minirampe, irgendwas, mit seinem Rennrad einen Backflip macht. Und
es war ein Colnago Carbon-Rennrad, eine Team Edition, die 9000 Euro oder so kostet. Sowas in der Art, nur so dazwischen.
Ja, was die lukrierten Besitzer von solchen Fahrzeugen normalerweise eher nur putzen, als durch den Wald zu jagen oder irgendwelche Treppen rauf und runter zu springen damit mit den teuren Carbonfelgen.
Ja.
Angeblich ist recht wenig kaputt gegangen. Und das war unglaublich populär. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Klicks es auf YouTube hatte, das Video. Und dieses Jahr hat er die zweite Auflage davon gemacht, Road Party 2, konnte sie aber nicht fertig machen, denn im September ist er, ich glaube, es war in England, Silverstone, genau, er hat in Silverstone eine Show gefahren, eine Trial-Show, und ist wohl von einem 3 Meter hohen Geländer irgendwo rückwärts runtergefallen auf dem Rücken und kann seitdem nicht mehr laufen. Er sitzt aktuell im Rollstuhl, man weiß nicht genau, also ihm geht es sonst gut, aber er ist gelähmt, kann nicht mehr gehen. Und wo und ob er jemals wieder gehen kann, das wissen die Ärzte noch nicht. Und wir können da auch nicht nur drüber spekulieren, machen es aber nicht, weil es ist einfach, ja, es ist ein Schicksal, das man nicht teilen will. Und aber was tatsächlich immer passieren kann.
Ja.
Und so auch eben immer wieder. Man macht, das ist natürlich in Zeiten des Internets mehr als früher. Früher, wenn sich irgendjemand zerlegt hat, auf eine Treppe runtergesprungen ist und sich das Genick gebrochen hat, okay, dann hat das niemand mitgekriegt. Aber jetzt weiß man das, es ist allgegenwärtig. Und Eddie the King zum Beispiel, ein alter BMX-Racer, also alt auch tatsächlich so, dass er auch schon über 40 ist, wobei auch Martin Ashton geht schon auf die 40 zu, ist neulich auch vom Rad gefallen und kann nicht mehr laufen. Mhm. Und hat bisher immer eine Stay Strong-Initiative unterstützt, die ein BMXer, der sich vor, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren muss es her gewesen sein, dermaßen zerlegt hat, dass er nur noch seinen Kopf bewegen kann. Und jetzt wird er von derselben Initiative unterstützt. Es ist was, was einfach schwierig ist und aber auch zumindest dahin führt, dass man sagt, wobei die Leute ihre Helme aufhaben, aber Helm allein nutzt halt da nichts. Ich weiß es nicht, wie weit man sich durch andere Hilfsmittel beim Training zumindest, könnte ich mir vorstellen, verwenden manche so einen Head-and-Neck-Support, dass du einfach deinen Nacken schützt. Aber alles geht nicht zu schützen. Es ist ganz schwierig. Wir gucken die Sachen gerne an. Den einen oder anderen von uns hat es auch schon mal richtig hingeschmissen, wo man sich denkt, scheiße, das hätte auch schief gehen können. Es ist ein schöner Sport, aber es ist einfach auch sehr gefährlich. Und ich wünsche all diesen und auch die wir nicht kennen, natürlich gute Besserung,
ja,
viel Glück und ein schönes Leben. Ja.
Gut, sollen wir mal ich mach mal den Rückblick von Gunnar Fehlau. Der hat nämlich auch, das kann ich vorwegnehmen, oder hatten wir Gunnar Fehlau jetzt schon? Nee, wir hatten Philipp.
Wir hatten Philipp.
Und jetzt kommt Gunnar Fehlau, einigen bekannt als Herausgeber der Fahrstil-Zeitschrift und auch sonst jemand, der bei Fahrradthemen seinen Kopf in Kameras und Mikrofone hält. Der hat uns auch seinen Rückblick durchgegeben, diesmal vorgelesen von Yannick.
Die besten Erfindungen, endlich wirklich Hammerlicht am Rad, das klein und wirkungsvoll ist, endlich Fahrtbikes alle roten, die schönsten Momente, zu merken, dass Abbrechen und Aufgeben nicht das gleiche sind, meine Tour Divide, die schlimmsten Entgleisungen, die verlogene Dopingdiskussion innerhalb des Sports, der Politik und der Gesellschaft, Technik und Design, trotz Rückruf, endlich Scheibenbremsen an allen Rädern Lenkertypen, Politik, Verkehr, Aktionismus. Was war gut, was war schlecht? Radwege, Politiker, Entscheidung, oh Gott, die neue Lichtregelung für Radfahrer, Sport, unglaublich, http://dich.com Video, this is the greatest cycling video of all time, lesen und schauen, Fahrstil, ist ja klar, oder? Pick, Carbon Fahrtbikes, die traurigsten Ereignisse des Jahres, 46.664. Dann persönlicher Fahrradmoment 2013 Hotelzimmer Butte Montana, 10. Juni Ende meiner Tour Divide.
46.644, das ist die Nelson Mandela Foundation. Nur, falls jemand da was zu wissen möchte, das war tatsächlich, also das war Gunnars traurigstes Ereignis des Jahres, der Tod von Nelson Mandela. Was hat er noch, was man nicht verstanden hatte? Also die URL, die Yannick, die Stimme von Mac, das Mac vorgelesen hat, das war dieses Fahrradvideo, von dem wir gerade gesprochen haben. Und dann hatte Gunnar noch ebenfalls die hydraulischen Scheibenbremsen für Rennräder als Produkt des Jahres vorgestellt und Carbon-Fatbikes, Gunnar mag Räder mit dicken Reifen, die man im Winter fahren kann. So.
Dabei hat uns der Frühling fest im Griff.
Aber wir.
Väterchen Frühling.
Ja, hier leuchtet oder die Sonne draußen. Ja,
ja, unglaublich.
So. Muss
man sich schon überlegen, macht man den Christbaum an oder ist es zu warm?
Ja, wir werden Gänse grillen, wie Marietta Slomka gestern im, oder hieß die so? Nee, wie heißt die? Also in der Tagesschau wurde Gänsegrillen empfohlen zu Weihnachten. So, wir gehen mal zum Thema Politik, Verkehr und Aktionismus über. Da war ja das große Ereignis des Jahres, Thomas, die Bundeskanzlerin bei der Eurobike, ne?
Ja, ja.
Meinst du, das hat irgendwas, ist das gut oder schlecht oder hat das irgendwas bewegt?
Ich finde es gut, dass sie da war. Und ich habe sie nicht gewählt und ich habe auch ein bisschen, ich sehe auch mit Sorge etwas die Doppelkroketten, oder wie heißen sie?
GroKo.
GroKo, nicht Dokro. Also die Große Koalition, unabhängig davon, ist die Frau Merkel schon jemand, die schon eine Führungsqualität auch hat. So ist es nicht. Und auch durchaus, ich habe schon auch eine kleine Sympathie mit ihr. Also es könnte immer schlimmer sein. Und dass sie auf der Eurobike war und sich um dieses Thema gekümmert hat, auch aus ihrer Jugend erzählt hat und vom Fahrrad ein bisschen was weiß zumindest, finde ich schön, finde ich gut und ist mit Sicherheit auch eine Aufwertung des Fahrrads und führt zu einer anderen Wahrnehmung, wie in den Medien die Wahrnehmung des Fahrrads und des E-Bikes, also E-Bikes und Non-E-Bikes,
ja,
eine andere Wahrnehmung erfahren mittlerweile, habe ich den Eindruck.
Ja.
Ob sich das jetzt in den Verkaufszahlen niederschlägt oder nicht, ist egal. Aber es ist auf jeden Fall Thema.
Ja, in dem, hast du dir mal diese Koalitionsvereinbarung durchgelesen?
Ich gebe zu, nein. Nicht ganz.
Na, ich auch nicht. Ich habe sie mir runtergeladen als PDF und habe nach Fahrrad gesucht. Und es gibt einen sehr kurzen Abschnitt und in dem steht am Schluss, wir möchten dafür einsetzen, dass Fahrradhelme mehr getragen werden.
Ja, okay.
Aber okay, also jedenfalls steht ein bisschen was Fahrradmäßiges drin und tatsächlich glaube ich, also hat zumindest geholfen, das dem Thema eine Öffentlichkeit zu geben, die es
ja.
Oder auch eine Wertigkeit, die es vorher vielleicht nicht ganz hatte und vielleicht irgendwann auch sowas wie eine Wahrnehmung, dass es nicht, dass man nicht alles dem Auto opfern muss. Also dass es auch noch andere Verkehrsmittel gibt. Wir haben ja auch noch Fußgänger zum Beispiel. Da glaube ich, ist das schon ganz gut. Ja, die Geschichte war ganz nett, die sie erzählt hat. Sie hat ja erzählt, dass sie als Kind im Osten ein Fahrrad geklaut worden ist. Vermutlich von sowjetischen Soldaten. Das hat aber ihr Verhältnis zu dieser Nation nicht beeinflusst. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber ich hatte zumindest in meiner Stadt Köln das Gefühl, dass sich einiges verbessert oder verändert hat. Es wurden mehr Einbahnstraßen geöffnet. Also man kann jetzt... Man kann jetzt quer durch die Stadt beinahe komplett legal fahren auf Straßen, die vorher entweder gesperrt waren oder nur als Einbahnstraßen zugelassen waren. Das finde ich sehr gut. Das ist auch eine Möglichkeit für das können ja Städte relativ einfach machen. Wobei ich da die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht so genau kenne. Auch sehr gut finde ich, dass Herr Ramsauer weg ist.
Oh ja, das ist spitze.
Gut, der Nachfolger.
Mal gucken, was seine Hinterlassenschaft macht.
Der Nachfolger mit der Nerdbrille, naja, also schlechter kann er nicht sein, oder? Der bringt ja jetzt auch Internet und Teerstraßen zusammen. Ne? Also interessante Entwicklung, dass man Infrastruktur digital und analog zusammenbringt. Bin mal gespannt, was das wird. Vielleicht ferngesteuerte Autos oder sowas. Und was gab es noch? Ach, wir hatten noch ein interessantes Interview mit Vasili von Rauch. Erinnerst du dich?
Das ja, war sehr interessant, das stimmt.
Ja.
Netter Mann.
Ja, aus Berlin, der aktuell ein, also der, der hat ein beschäftigt sich sehr viel mit E-Bikes, ist beim VCD aktiv und macht dort auch aktuell ein Cargo-Bike-Projekt. Und der hat von der Velocity in Wien erzählt, eine Fahrradkonferenz, die jährlich stattfindet. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viele Leute da dort waren. Was hat er denn gesagt? 4.000 oder 1.400?
Ich glaube, es waren so 1.400.
1.400.
Wenn ich mich recht
erinnere. Und die Stadt Wien muss da wohl Großes aufgefahren haben, um die willkommen zu heißen, ja, quasi ja. Das Fahrrad sichtbar zu machen. Und Vasili hat erzählt, dass er im Raum mit den meisten und schönsten Kronleuchtern gesessen hat.
Den größten, den er jemals gesehen
und
hat.
Und den größten, auch. Richtig, und den größten, den er jemals gesehen hat, gesessen hat und die Eröffnung der Veranstaltung miterlebt hat. Und sonst wird man ja immer in irgendwelche Bürgerzentren abgeschoben, ne? Also nicht hier. Köln hat sein Rathaus zur Verfügung, Wien hat das alte Rathaus zur Verfügung gestellt. Oh, und da muss ich noch, auf eine zwei politische Veranstaltungen zurückkommen. Darf ich? Oder,
natürlich.
Oder fällt dir noch was Politisches ein?
Nö, gerade nicht.
Okay, es gibt nämlich...
Außer, dass sich ja auch in Stuttgart was tut.
Aha.
Mit einem grünen Bürgermeister, aber auch schrittweise.
Mhm. Okay. Was die Große Koalition beinahe mit aufgenommen hätte, aber dann nicht gemacht hat, war Bürgerbeteiligung, zum Beispiel durch Volksentscheid. Das ist schade, weil da ließe sich einiges mitmachen möglicherweise, aber es gibt ja auch die Bürgerbeteiligung über Crowdfunding, habe ich ja schon erzählt. Und da gab es in Köln zum Beispiel den Tag des guten Lebens, da habe ich auch schon drüber erzählt. Und da wurden einen Tag lang alle Autos aus dem Stadtteil Ehrenfeld entfernt. Das war einerseits toll, weil die alle weg waren, andererseits kamen so viele Leute, dass man irgendwie gar nicht richtig sehen konnte, wie denn so ein Stadtteil ohne Autos aussieht. Weil statt Autos waren dann überall Leute. Aber ich habe, also ein paar schöne Sachen waren da. Zum Beispiel eher so in den Nebenstraßen war es sehr schön. Es gab so eine breite Straße, das hatte dann eher so ein Kirmes-Bürgerfest-Appeal. Aber so nebenan, die haben dann zum Beispiel einen Kaffeetisch auf die Straße oder auf den Parkplatz gestellt und haben da Kaffeekränzchen gemacht und andere haben ihre Sessel raus, andere haben Musik gehört. Es gab Sofas. Kleinen Moment. Ah, und Johannes, der vorher erzählt hat, der hat an dem Tag in dem Stadtteil Geburtstag gefeiert. Also eine Freundin dort hatte Geburtstag und da haben die Kinder auf der Straße Popcorn verkauft und alkoholfreie Cocktails. Also so schön nachbarschaftlich war das. Wirklich, wirklich gut. Und als Gegenteil dazu habe ich noch Gegenentwurf die Straßensheriffs. Erinnerst dich noch daran?
Oh ja.
Ach so, der Tag des guten Lebens hat sich zu einem großen Teil über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Und damit die ganzen Absperrungen zum Beispiel bezahlen konnten, die notwendig sind.
Stimmt, das kostet ja alles Geld und der Polizei und alles.
So, und jetzt noch ganz kurz, aber nicht mehr, als es der Sache gebührt. Die doofste Crowdfunding-Aktion des Jahres, die zum Glück nicht genügend Unterstützer gefunden hat, waren die Straßensheriffs. Eine Art Petze-App, mit der du über dein Smartphone melden kannst, wenn ein Autofahrer falsch parkt oder doofe Sachen macht. So viel dazu. Wir haben noch ein Wir haben noch einen Jahresrückblick, und zwar von einem Fahrrad-Podcast, den ich kürzlich erst entdeckt habe. Der heißt Velo Home, und das sind Liebhaber des Straßenradrennsports. Ich spiele ihn mal ab. Der heißt, kleinen Moment, Velo Home, Christian Hoff.
Hallo liebe Fahrradradio-Menschen, hier mein Jahr 2013. Der Velo Home Podcast ist wie alle anderen Podcasts dazu faul zum Tippen, daher gesprochen. Technik und Design, das schönste Fahrrad. Das schönste Fahrrad war eine Erfahrung, die ich in den französischen Alpen machen durfte. Ich bin auf einem Bianchi Sempre Pro, einem Traum aus Carbon, leider für mich in der falschen Farbe, nämlich in Schwarz und nicht in dem typischen Bianchi Celeste gefahren. Und es hat mich dieses Mietfahrrad sehr, sehr, sehr begeistert, sodass ich jetzt langsam aber sicher anfange zu sparen, um mir diesen doch nicht ganz günstigen Traum zu erfüllen. Es muss nicht immer die neueste, teuerste Schaltung dran sein, aber dieser Rahmen hat mich sehr überzeugt und das auch nach ein paar Metern schon. Politik, Verkehr, Aktionismus. Was war gut? Ich freue mich sehr darüber, dass Rambo Radler Ramsauer jetzt weg ist. Schlimmer kann es nicht werden. Wer eine solche Bezeichnung für Fahrradfahrer benutzt, gehört einfach nicht in ein Ministeramt. Punkt 1. Punkt 2 freue ich mich über diese Fahrradschnellwege, die hier in Köln gebaut werden sollen. Das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich glaube. Und er sollte uns Rennradfahrern zumindest auch es erleichtern, aus der Stadt rauszukommen, um dann in Trainingsgebiete zu gelangen, die einigermaßen erträglich sind. Sport, die spannendsten Rennen. Das spannendste Rennen ist immer die Tour de France. Jedes Jahr. Und egal wie langweilig es ist und bleibt für mich das spannendste Rennen. Und dort blieb mir der eine Tag besonders in Erinnerung, als es die Alpe d'Huez hochging. Zweimal sogar die Abfahrt auf der anderen Seite, die gefährliche. Und ich werde nicht den Moment vergessen, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber ein Franzose gewann diese Etappe. Und es waren ganz tolle, hervorragend geschnittene Bilder. Und das war so der Moment für mich im Fahrrad 2013, den ich hatte. Lesen und Schauen, der beste Text zum Fahrrad, der beste Film. Der beste Film, den ich gesehen habe, war Punchline. Punchline, eine Dokumentation über ein Zwei-Mann-Rad-Team, welches bei Rad am Ring startet, und eine Doku vom lieben Lars. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass das auch so, so an einem Animateure da so begleitet werden. Pick, mein liebstes neues Produkt, ganz einfach auch ein Tacho. Ich habe mir ein Tacho, das erste Mal ein GPS-Tacho gekauft, und das fand ich ganz, das hat mich weitergebracht, als ich dachte, dass diese kleine Investition mich bringen würde. Das traurigste Ereignis ist für mich auch ganz klar, ein Bekannter ist von meinem Motorrad beim Training überfahren worden und verstorben, noch an der Unfallstelle. Persönlicher Fahrradmoment 2013 war eine Tour durch die französischen Alpen mit einem sehr guten, netten Freund, der Christoph vom Rennradblog CH, mit dem ich die Alpe d'Huez und Galibier gefahren bin, Col de Télégraphe, und diese Berge und diese Momente waren sehr, sehr beeindruckend. Und auch, dass ich als Flachlandfahrer da mit hochfahren konnte, war doch ein sehr beglückender Moment. Auch der Mont Ventoux, den ich zwei Tage vorher, eine Woche vorher gefahren bin, war eine ganz tolle Sache. Solche Momente, Monumente mal selber zu fahren, ist ein tolles Erlebnis. So, 4 Minuten, verdammt lang geworden. Fahrradio, macht weiter so. Vielen, vielen Dank und eine gute Sendung für den Rückblick 2013 und weiterhin alles Gute für 2014 und viele tolle Folgen. Wiedersehen vom Velohome, der Christian. Tschüss.
Super, jetzt hatten wir auch noch eine Katze mit drin.
Miau, miau, miau. Ja, der Flachlandpedalist. Das erinnert mich ein bisschen an mein Fahrraderlebnis.
Ja, er hat's ja auch schon erwähnt, ne?
Rad am Ring, ja. Danke auch. Ich weiß nicht, ob heute oder in den nächsten Tagen einer meiner Mitfahrer zuhört beim Fahrradio. Familie und Weihnachten ist doch auch ziemlich fordernd. Aber ich wurde ja überredet, bei Rad am Ring mitzufahren. Und bin in meinem ganzen Leben noch nie mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren mit dem Fahrrad und habe Ja gesagt und habe dann ein paar Wochen davor ein bisschen Muffensausen bekommen, dass das vielleicht hier komplett in die Hose geht, das ganze Experiment, weil der Nürburgring, den kannte ich bisher nur vom Autofahren. Mhm. Bin einmal selbst damit drauf gefahren, aber auch nicht besonders schnell, war mit meinem ollen Honda, aber sonst nur aus dem Fernsehen, und da geht es ja ruckzuck mal vorbei. Und dann habe ich mir da mal das Profil angeguckt oder ist mir gezeigt worden, und dann hatte ich doch ein bisschen Bammel, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich überhaupt eine Runde lang komme, die 26 Kilometer dauert. Und ja, ein tolles Erlebnis. Ich habe mehrere Runden geschafft.
Hey.
Ja? Was los?
Ich sag hey, also Respekt und so.
Ach so, ich dachte, nee, weil ich sehe dich nämlich gerade nicht winken oder Dings, irgendwie habe ich zu viele Fenster gerade offen. Und ja, der Hörerschaft, wir haben wir machen das Ganze ja über Skype, Hans sitzt in Köln, ich sitze in Stuttgart, und wenn einer dem anderen was sagen möchte, ohne hey, hey, hey zu rufen, dann winkt er mit der Hand oder so.
Jawohl.
Genau. Und jetzt habe ich ihn aber nicht gesehen, ne, und dachte mir, na gut, vielleicht wollte er was. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wie viele Runden bin ich gefahren? Ich glaube drei, genau, ich bin drei Runden gefahren. Es war ein tolles Erlebnis, auch wettermäßig, weil in der Eifel braucht man für jedes, egal wann man hinfährt, einen Anorak dabei oder Wollmützen, Decken, starken Regenschutz. Also es wurde abgebrochen dann das Rennen irgendwann morgens um vier, weil der Sturm zu stark war, der Regen zu heftig, das Gewitter zu dolle. Wir machen wieder mit. Und diesmal mit einem etwas, also habe ich ernsthaft vor, mit einem etwas geeigneterem Fahrrad zu fahren. Also ich hatte ja damals jetzt im Sommer mein Stadtrad umgebaut und bin mit einem 20 Zoll Rad damit gefahren, knappe 17 Kilo schwer, aber es ging.
Dafür
hat Spaß gemacht, vor allem die Fuchsröhre runter mit 98.
Darf ich da auch mitmachen oder seid ihr schon voll?
Nö, hast du Interesse, ja.
Vielleicht.
Vielleicht machen wir auch eine andere Sorte Team. Er hat ja was erzählt gerade eben von einem Zweier-Team. Also es gibt Einser, Zweier, Vierer, Sechser, Achter-Teams.
Ach, aber ob wir uns vertragen?
Na gut. Wir müssen ja nicht Tandem fahren.
Naja. Okay.
Aber wir haben ja jetzt auch eine ganz andere sittliche Reife mittlerweile erreicht.
Naja.
Und moralisch.
Aber das kann natürlich sein, dass die in extremen Situationen, dass dann da dass das wahre Ich wieder rauskommt. Ne?
Warum, du Arsch?
Ja, sowas in der Art, genau.
Schauen wir mal. Ah ja. Wir werden es mitteilen.
Ja, der Christian hat ja eben schon erwähnt, ne? Der Klassiker Tour de France. Da können wir eigentlich zur Rubrik Lesen und Schauen wechseln. Also Sachen. Da wurde von Anonym schon vorgestellt, dass die Fahrstil immer wieder gut ist, die Zeitschrift. Und dann gibt es auch noch, also was ich 2013 klasse fand, war, dass der Podcast, der mich eigentlich dazu gebracht hat, das zu starten, nämlich Velocast, jetzt quasi zu einer Profi-Veranstaltung geworden ist.
Aha.
Hast du noch nicht mitbekommen?
Nee.
Ja,
nee,
der Briefträger hat die Tasche an den Nagel gehängt und der Webdesigner seine Gitarre, und die machen das jetzt Vollzeit. Machen.
Gut.
Also velocast.cc ist so die Adresse für das komplette Projekt. Und da gibt es mittlerweile 1, 2, 3, 4 Podcasts, die sie produzieren. Sie haben auch nicht, also Understatement ist was anderes. Sie schreiben nämlich The Best in Cycling Audio Entertainment unter ihre Headline drunter. Und sie machen zum Beispiel für Eurosport den, für Eurosport begleiten sie die, die Rennen, die Tour de France zum Beispiel. Und dann kann man kann sich als Nutzer kann man Abos abschließen und ihre Berichterstattung aller großen Rennradrennen verfolgen. Mhm. Das machen sie teilweise, indem sie, wie es Reporter auch machen, sich das Fernsehen angucken und das kommentieren. Und ja. 2014 möchten sie auch vor Ort sein, mehr. Und dann machen sie auch noch eine sehr schöne Serie, und zwar nennt sich das Tech 5. Das ist ein Technik-Podcast.
Nach Take 5 benannt.
Ah, kann sein. Und da geht es um Reifengrößen und da geht es um Werkzeuge. Zum Beispiel habe ich mal beim Joggen eine interessante Folge über Drehmomentschlüssel gehört.
Tolle Sache.
Siehst du? Oder über Workstands, also wie heißen die?
Montageständer.
Montageständer. Und darüber unterhalten sie sich dann mit zum Beispiel Schraubern oder Leuten. Das machen sie zusammen mit einer Firma, die heißen Cycling, du kennst sie, glaube ich, die Cycle Systems Academy. Kennst du die? Na, das nee, ist so eine, ist so ein, ist quasi so ein Weiterbildungsanbieter für Fahrradhändler. Da kann man einspeichen lernen und eben Fahrradtechnik. Und mit denen zusammen machen die das. Ja, und das ist, also ich höre den immer noch gern. Mittlerweile allerdings haben sie halt so ihre ihre Kernthemen erkannt, und das sind hauptsächlich Rennrad eben, und deswegen höre ich die Eurosport-Sachen nicht mehr so oft.
Okay.
Dafür sind mehr Rennradfahrer dabei jetzt wahrscheinlich. Mhm. Ne? So. Haben wir noch Themen übrig? Das schlechteste Video vielleicht? Des Jahres? Nee, da geht irgendwie auch noch dazu.
Ich kann mich nicht erinnern, ne?
Das ist nämlich von Danny McEskill, finde ich.
Ah, ich habe mir es jetzt so oft angeguckt, ich mag's.
Echt? Muss man es öfter angucken?
Ja, die ganze Webseite. Da sieht man, Martin Ashton ist auch in der Halle noch zu Fuß.
Aha.
Und Making of, alles angucken. Imaginate,
ja.
Meinst du? Danny McEskill, Imaginate.
Mhm. Das
ist ein schönes Video. Die Musik ist nicht besser dadurch.
Ah, vielleicht muss man einfach sich andere Musik dazu anschalten.
Ja, vielleicht. Aber es geht. Es ist im Gegensatz zu Roadbike Party 2. Es ist ein unglaublicher Aufwand. Und es sieht so leicht aus.
Mhm. Das stimmt. Okay, vielleicht habe ich ihm Unrecht getan.
Es macht nichts, nee. Weil schau dir mal die Making-ofs an und alles ist wirklich schön. Imaginate hat eine eigene Webseite bei Red Bull.
Mhm.
Und man kann es auch nicht mögen. Es ist erlaubt.
Okay. So. Na, ich gucke mir dann so Red Bull Rampage und sowas an.
Ja, habe ich natürlich auch. Boah, die sind ja irre.
Okay, dann geht's langsam aufs Ende zu, oder?
Ja, meine Kopfhörertoleranzgrenze ist fast erreicht.
Okay, ich habe noch einen Rückblick. Habe ich eigentlich versprochen, dass die anonym gemacht werden? Fahrradio. Nee, habe ich nicht. Aber ja, ich hab noch einen Beitrag von Oliver Hegner. Wieder kleinen Moment.
Mhm.
So, Oliver Hegner hat sich auch über die Website gemeldet. Ich spiele mal vor, wieder gelesen von Petra.
Oliver Hegner, Politik, Verkehr, Aktionismus. 2013 hat der ADFC die Ergebnisse seines Fahrradklimatests von 2012 vorgestellt. Rund 80.000 Radfahrer haben 27 Fragen zum Thema Radverkehr beantwortet. Bei der letzten Umfrage 2005 waren es noch 26.000. Die Steigerung der Teilnehmerzahlen fand ich großartig. Sie spiegelt die zunehmende Bedeutung des Fahrradverkehrs wider, auch wenn das noch von vielen Seiten ignoriert wird. Das Ergebnis für Köln war jedoch niederschmetternd. Platz 31 von 38 Städten über 200.000 Einwohnern. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass dies irgendwelche Auswirkungen auf die Lokalpolitik hatte. Sehr enttäuschend.
Kann man das eigentlich gut hören?
Also jetzt ist besser, ne? Also vorhin hat Petra, war das, oder wer ist das?
Das ist Petra, ja.
Vorhin hat, mit dem Englischen kommt ja nicht klar. In Deutsch geht's einigermaßen.
Okay, na, hast gehört, ne? 80.000 statt vorher 26.000, schon nicht schlecht. Dann machen wir mal weiter, hat noch mehr zu sagen.
Sport. Vom Radsport habe ich mich in dem Sommer verabschiedet, in dem kurz vor der Tour die Dopingpraktiken der Telekom-Truppe öffentlich wurden. Ich habe mich massiv viral, gefühlt und habe leider seitdem meine ursprüngliche Begeisterung für den Radsport nicht wiedergefunden. Lesen und schauen, nicht unbedingt ein bestimmter Text, aber es freut mich sehr, dass sich inzwischen eine Landschaft an Fahrradblogs etabliert hat. Dort lese ich sehr gerne. Pick. Anfang 2013 hatten wir mal wieder einen richtigen Winter und ich habe an jedem Tag von meinen Spikes-Reifen geschwärmt. Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad an den kriechenden Autofahrern vorbeizufahren und die Gewissheit von robuster Bodenhaftung zu haben, war einfach klasse. Dein persönlicher Fahrradmoment 2013. In diesem Jahr habe ich es immerhin 3x geschafft, an einer Critical Mass teilzunehmen. Ich habe es unendlich genossen, im Sommer mit RD250 anderen Fahrradfahrern eine fast zweistündige Runde durch die Kölner Innenstadt zu drehen.
Also Oliver Hegner war 3x bei einer Critical Mass dabei. Und mit rund 250 anderen Radfahrern ist er durch die Innenstadt gefahren. Diese Woche am 27. ist die letzte Critical Mass in Köln für dieses Jahr. Mhm. Mal sehen, das Wetter sieht ja gut aus. Vielleicht fahre ich ja da noch mit. Hatte der einen Pick? Ah ja, er hatte Spikes-Reifen. Haben wir noch einen Pick zum Ende?
Nö.
Ich habe eins.
Ich habe eins.
Das ist genauso schlimm. Na, das ist so ähnlich wie. Ist ein ähnliches Produkt wie das Mando Footloose. Es handelt sich nämlich ums Kopenhagen Wheel, das man jetzt kaufen kann, vorbestellen kann. Kennst du es? Von Super Pedestrian. Also das ist ein Rad, dass du ein Hinterrad, das du in ein Fahrrad stecken kannst, um daraus ein E-Bike zu machen. Da gibt es natürlich viele Gründe, die dagegen sprechen, sowas zu verwenden. Aber gleichzeitig finde ich es gut, dass das quasi so als Konsumentenprodukt rauskommt. Gleichzeitig, also zumindest in Nordamerika scheint es ein Bedürfnis dafür zu geben, weil es gibt ein ähnliches Produkt bei Kickstarter und das hat auch ganz viele Vororders geschafft. Mhm. Und also ich habe gehört von einem, es gibt noch eins, das heißt Fly Clay, der eins von den beiden ausprobiert hat und er meinte, es wäre laut und schwer. Also schwer, gut, da kann man wenig dran machen. Laut, vielleicht geht da noch was. Aber immerhin finde ich es ganz gut. Ich würde mir das zum Beispiel für mein Transportrad wünschen, einfach hinten reinbauen. Und dann
ja, so eine unkomplizierte Nachrüstung
ist ohne natürlich
jetzt mal auf eventuelle Gefahren dadurch einzugehen.
Ja, wir haben ja ein großes Thema des Jahres noch gar nicht behandelt, ne? Das ist den Elektrobike-Test der Stiftung Warentest.
Ja. Und das sind Professionelle.
Wie Professionelle?
Nein, also
die haben Fahrräder getestet, die als E-Bike konzipiert waren.
Ja, zumindest ansatzweise, ja.
Also das wird sicher noch möglicherweise für Probleme sorgen, wenn Leute das in ihre alten Klappräder einbauen oder sonstige Fahrräder, die halt nicht für solche Beanspruchungen gebaut sind.
Ja.
Gleichzeitig finde ich es gut, dass sowas so einfach zu machen ist und dadurch möglich ist, weil was ja am Fahrrad auch das Schöne ist, ist, dass man da noch was selbst dran machen kann, immer noch. Es gibt ja Leute, die befürchten, dass es alles so in Richtung Komplettsystem geht, dass ich wegen jedem Pups in die Werkstatt fahren muss, wenn mein Fahrrad nicht mehr geht. Und das ist halt
beim Auto.
So wie beim Auto.
Wo wir wieder beim Vergleich wären.
Ja, oder bei der Straßenbahn. Und dass man quasi selbst wenig machen kann. Und das geht halt immer noch bei einem Fahrrad und das ist schön. Und wenn ich dann für 400 € da so eine Scheibe reinbaue, die mich den Berg hochschiebt, das finde ich schon nicht schlecht. Deswegen ist das mein Kick, mein wie heißt's? Pick. Das eigentlich beide. Das Kopenhagen Wheel von Super Pedestrian und das Flyclay, die auf erstaunliche Weise komplett gleich aussehen und funktionieren. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also, weil ich es vorher kannte schon, ist es eigentlich das Kopenhagen Wheel. Gibt es erstmal nur in Rot auch, glaube ich.
Ja. Naja, mal sehen.
Das ist mein Pick des Jahres. Und die Hörer fanden ja, glaube ich, alle diese Scheibenbremsen gut, ne? Oder die hydraulischen Bremsen fürs Rennrad gut, ne?
Scheibenbremse an sich am Rennrad oder so ist halt cool.
Ja.
Weil es immer bremst, ein bisschen mehr wiegt. Mhm. Und ja. Die Sache ist die, dass es wohl die Scheibe noch nicht homologisiert ist für Tour de France oder sowas,
genau.
Also für das Rennenfahren. Und wenn das kommt, dann heißt es Tschüss Felgenbremse. Wobei man natürlich noch abwarten muss, weil die Systemlaufräder das natürlich nicht können.
Ja.
Wenn man sich jetzt so ein Lightweight-Rad kauft, das kann das aktuell nicht. Da könnte man keine Scheibenbremse ranmachen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Mhm. Noch dazu kam, dass es ja bei den SRAM-Bremsen gab es ja Probleme. Die werden jetzt alle, also die hydraulischen, die welche Serie? Die werden jetzt zurückgerufen, ne?
Ja, irgendwas ist undicht, ja.
Ja, die bremsen wohl nicht, wenn es kalt wird. Wobei ich dazu sagen, also da finde ich zumindest die Reaktion von SRAM ganz gut, dass sie damit sehr offensiv umgehen und dass der Stan Day, der Präsident von SRAM, also der Gründer und Chef, auf der eingerichteten Microsite eine Nachricht an die Benutzer sendet. Finde ich alles ganz, ganz professionell gemacht. Also okay, das Produkt funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Bitte nicht mehr benutzen. Das gilt auch jetzt an die Leute, die vielleicht zuhören und die so eine Bremse von SRAM an ihrem Fahrrad haben. Nicht mehr fahren damit, sondern zum Händler, weil wenn es, gut, im Moment kann das gar nicht passieren in Deutschland, aber wenn es zu kalt wird, dann kann es passieren, dass sie nicht mehr bremst. Das ist bei Rennen aufgetreten, ne?
Oh.
Ja, wobei Rennen ja insofern ganz gut sind. Das waren ja Querfeldeinrennen, also das ist ja noch ein geschützter Bereich praktisch.
Ja.
Das ist besser, als wenn du auf der Straße unterwegs bist. Also es gab keine Verletzungen, aber also die, die müssen zurück. Ja, eine andere Firma hatte da ein bisschen auch ein PR-Problemchen.
Desaster?
Ja.
Specialized, meinst du?
Ja, ja. Haben sich aber noch gefangen. Also das.
Die beiden sind jetzt Freunde.
Sind Freunde?
Ja, er war dort.
Also es ging um einen kleinen kanadischen Fahrradladen, der Café Roubaix hieß und wohl auch Laufräder unter dem Namen Café Roubaix Wheels.
Epic Wheels hießen die.
Ah, ja.
Und das sind ja so Marken, die Specialized hat. Und er hat, wie heißt er wieder, der Chef von Specialized?
Mike Sinyard, oder?
Mike Sinyard hat gemeint, es gibt eine Abteilung, und es sind Tausende von Kopien. Also es geht einfach um Schutzrechte und auch um die Sicherheit der Kunden, weil es unglaublich viele Kopien gibt mittlerweile, die lebensgefährlich von der Qualität her sind und sie darauf achten müssen, dass sowas nicht im Umlauf ist. Und die werden normalerweise auch immer sehr genau geprüft, das Ganze. Und in dem Fall haben sie wohl auch etwas überreagiert. Und dafür hat er sich auch in einem längeren Brief mit dieser Erklärung und waren auch Bilder dabei von Rahmen, die wirklich eine bedauerliche Qualität hatten und wo Leute sich schwer verletzt haben, auch mit kopierten Specialized Carbon-Rahmen, die irgendwie ganz, ganz billig gemacht waren, aber von außen gut aussahen. Und sie wollen und müssen sich vor sowas schützen und müssen aber auch lernen, das vernünftig zu machen. Also er hat es lange nicht erfahren, er war da nicht involviert, weil es ist eine Abteilung, die sowas macht und da und sich darum und das prüft. Und die haben viel zu tun. Und er ist dann nach Kanada gefahren zu dem Laden, hat sich mit ihm unterhalten, haben sich zusammengesetzt. Sie sind Kumpels jetzt. Und ja, haben beide was gelernt.
ja, das ist schön, wenn das so ausgeht, finde ich. Ne?
Ja.
Ja, dann ist ja das.
Also dann ist das hier gut zu Ende gegangen, das
weil Jahr es für haben, die beiden. Es haben sich nämlich auch Leute beschwert, dann, also dass, wenn man das nicht komplett betrachtet oder nur aus einer Seite und denkt, oh, uiuiui, kleiner Fahrradladen und auch noch ein Kriegsveteran, das ist ja immer, das, da kann man dann immer ganz besonders auf die Tränendrüse drücken. Dann sagt einer, das hat halt einer geschrieben zum Beispiel, dass halt Specialized quasi das Musterbeispiel für die marketinggetriebene Fahrradfirma ist, die eigentlich nur Namen verkauft. Aber das scheint ja dann doch nicht ganz so zu sein. Also es gibt ja, die haben ja auch durchaus Erfindungen, die Fahrradwelt ein bisschen vorangebracht haben auch, oder?
Natürlich.
Also das ist ja nicht so, das ist
also nicht nur das Horstlink.
Ja, ja. Aber die haben ja auch so eine coole Schweißtechnik zum Beispiel. Und oder? Ist das Schweiß?
Ja.
Also jedenfalls ja, ist es nicht ganz so, dass es reines Marketing ist. Klar müssen die ihre Sachen vermarkten, schreiben, gucken, dass sie einen Namen irgendwie sich machen in bestimmten, entweder durch eine Serie, die Roubaix heißt oder so. Aber man kann sowas ganz einseitig sehen und eben verdammen. Und das Zweite, wenn dann sowas dabei rauskommt, ich glaube, das war nicht nur Not. Also das ist einfach, ich finde es gut, wenn dann der Chef hinfährt und sich mal drum kümmert.
Ja, also ich finde, was Specialized will Geld verdienen natürlich.
Ja.
Specialized forscht. Specialized stellt seine Fahrräder auch in Windkanäle und guckt, ob sie wirklich gut sind, damit die Sportler was davon haben. Specialized hat eine Designabteilung,
ja,
die sich um die Optik kümmert und hat ein riesen Produktportfolio und muss dafür die Qualität sichern. Also, ich finde es okay.
Okay.
Und wenn mal ein Flop passiert und die stehen dazu, dann ist es doch gut.
Also im Chat hieß es gerade, dass man am Rad nicht mehr viel alleine machen kann, weil es überall Hightech gibt. Aber zumindest ist es, ich habe die Möglichkeit.
Also aber man kann ein Rad kaufen.
Ja, richtig.
Du kannst dir ein Fixie kaufen. Das ist ja auch, Fixie sind zwar jetzt ein bisschen aus dem Hype weg, aber nichtsdestotrotz diese Sorte Fahrrad, dieses reduzierte Fahrrad, das ist ja da noch.
Das stimmt, das geht immer noch. Also bei Autos gibt es das möglicherweise auch noch, wenn ich mir einen Lada kaufe oder sowas. Aber jetzt mal so für jemanden, der sowas kennenlernen möchte und der so die reine Fortbewegung erleben möchte, geht es immer noch. Also
ja, ja.
Und das andere, gut, das muss man halt dann wollen oder können. Also und zumindest die, du hast ja gesagt, wenn so eine Shimano-Automatikschaltung nicht mehr geht, dann kann man zumindest noch im leichtesten Gang fahren. Oder war es bei der Novinci?
Bei der Novinci, ja. Mhm. Ist ganz gut, da ist man halt ein bisschen am Rotieren dann. Ne? Die Novinci, die schaltet dann automatisch in die leichteste Stellung.
Okay. Ja, in der leichtesten Stellung bleiben wir auch, ne? Dann bis zur nächsten Sendung, oder? Nee.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ich habe an Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf gedacht.
Kennst du die noch?
Die immer eins übrig behalten. Nee, wir machen jetzt Schluss, oder? Unser Jahresrückblick ist soweit durch.
Ja, mein Glühwein ist leer.
Mhm, meiner auch. Na dann.
Und
ich mach mal ein bisschen Musik an. Nein, hier.
Und dann schauen wir mal, ob es noch schneit irgendwann und berichten darüber in der nächsten Ausgabe.
Ja, dann wir haben ja, also ich habe kein Fatbike. Hast du Zugriff auf sowas mit dicken Rädern?
Nö. Aber habe ich nicht. Aber Fixie fahren im Winter, mein Tipp. Macht sehr viel Spaß. Ja.
Und mein Tipp, Dreirad fahren im Winter. Da kann man schöne Drehungen machen und man fällt ja nicht um. Dann bedanken wir uns auch nochmal bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Im Web unter www.sram.com zu finden. Und dann wünsche ich ein tolles Jahr 2014. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Wollen wir mal wieder lauter machen hier.
Düdel, 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 düdel. Ah, ist ein schönes Lied.
Ja.
Ah, du wackelst mit dem Kopf.
Immer.
Ich auch.
So, auch nochmal vielen Dank an die Leute, die im Chat dabei waren. Ich habe immer erst so ein paar Minuten später gelesen, wenn jemand was gesagt hat, deswegen ein bisschen verspätet. Noch ein Nachtrag, die Nummer 46664 war die Gefangenennummer von Nelson Mandela. Statt Wikipedia und Googlen direkt vom Verfasser durchgegeben.
Ach so, jetzt nochmal was zu dem Schloss. Wie sieht es denn damit aus?
Ach, das Schloss. Da wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Die das müssen wir noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ziehen. Kommt jetzt in den nächsten Tagen eine E-Mail.